Herzlich willkommen zur 326. Folge des Sneakpods. Wir haben uns an Christophs Geburtstag heute hier ohne Christoph versammelt. Stattdessen haben wir Claudia und Marc Nördinger.
Hallo.
Hi.
Und von der CIA hier eingeschleust wurde Robert Krüger.
Das solltest du nicht verraten.
Verdammt.
Ja, CIA, das Stichwort hast du gegeben. Ihr habt Jack, jetzt weiß ich schon wieder nicht.
Ryan. Gesehen. Jack Ryan, Shadow Recruit.
Bei Ryan denke ich immer sofort an diesen Soldaten und denke, das kann nicht stimmen, das muss falsch sein. Aber,
ja. Ja, nee, wir haben am Montag in der Sneak Jack Ryan gesehen, den neuen Kenneth Branagh-Film, was ja irgendwie schon, das ist schon krass, wenn man sich mal überlegt, was Kenneth Branagh, der ja noch vor kurzer Zeit so als der große Shakespeare-Regisseur und der Mann fürs Charakterfach der alten britischen Sorte gehandelt wurde. Und dann hat er Thor gemacht und ja, offensichtlich macht ihm das Spaß, Filme zu machen, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und du hattest dich ja schon gefreut auf diesen Film.
Ja, hatte ich.
Es geht um einen jungen, naja, erstmal Marine, dann Wirtschaftswissenschaftler.
Es ist doch das Einzige, was mich an dem Film so vom Trailer her stört, dass es Chris Pine ist.
Ja.
Da habe ich gedacht, es hätte so viel besser werden können, wenn man da irgendwie so...
Also, ja, er spielt eben einen ehemaligen Marine, der irgendwie Wirtschaftswissenschaften so promoviert oder sowas und dann...
Wie alle Marines.
Genau.
Also das ist so, ja. Beim Marine Corps ohne Doktortitel wissen wir nichts.
Ohne Doktortitel darfst du dich da nicht erschießen lassen.
Vielleicht habe ich da noch Chancen. Ja. Naja, also... Jedenfalls wird der für CIA angeheuert, allerdings eher so, der wird quasi an der Wall Street platziert als einer, der eben da irgendwelche Analystentätigkeiten nachgeht und gleichzeitig eben Dinge im Auge hat, die für die CIA relevant sind. Und er wird dann nach Russland geschickt, weil eben ihm auffällt, dass da irgendwas mit Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten, nicht so ganz korrekt verläuft und dass da möglicherweise, also er kommt relativ schnell drauf, dass es da irgendeinen großen Coup gibt gegen die USA, der geplant wird. Und die Schlüsselfigur in diesem Coup wird gespielt von Kenneth Branagh mit einem tollen russischen Akzent. Und ja, und wir bekommen relativ schnell mit, dass es eben eine größere Sache ist, die da läuft. Und was natürlich dann passiert ist, dass er nicht in seiner Funktion als irgendwie Analyst dort tätig wird, sondern relativ schnell klar wird, er kämpft ja an der vordersten Front.
Sie sind jetzt kein Dings mehr, sie sind jetzt
genau,
Agent.
Er muss da
schon
irgendwie
sehr schön im Trailer.
Zusätzlich ist es so, dass er eben mit Keira Knightley verbandelt ist und ihr aber nicht erzählen darf, dass er für die CIA arbeitet, weil sie nicht verheiratet sind.
Mhm.
Und sie reist ihm nach Russland und dann hat er natürlich das zusätzliche Problem, dass quasi seine Freundin da irgendwie auch in der Gegend rumrennt. Und ja, und dann schauen wir uns an, was da so passiert.
Und ist es so Oldschool-Agentenfilm, wie ich letzte Folge postuliert habe, dass ich erwarten würde, dass das wird, so ein bisschen wieder wie die Filme, die zu kalten Kriegszeiten ja, so das Gegenüberstehen von zwei großen Sicherheitsapparaten, KGB gegen CIA.
Also, wir reden nicht so sehr über KGB, aber wir reden so ein bisschen darüber, was eben aus diesen Strukturen geworden ist, nachdem so die klassischen Fronten zusammengebrochen sind.
Aber in diesem Geiste dieser alten Filme.
Es ist schon eben ein kalter Kriegfilm, nur dass er eben ein bisschen mit modernen Mitteln gekämpft wird. Wobei letztendlich, also am Anfang wird dazu so rumgemacht, so, oh ja, irgendwie die Börse und was ist. Aber letztendlich ist es dann das, was passiert. Ja. Die Auseinandersetzung ist ganz klassisch. Also da, und du hast eben auch wieder einen großen bösen Russen, der gleichermaßen charismatisch und ein Riesenschwein und was auch immer ist. Und dann hast du eben den jungen, idealistischen Amerikaner, der es irgendwie richten soll. Und so, das ist ganz klassisch auf jeden Fall.
Die Russen sind auch durch die Bank alle.
Du musst ein bisschen näher kommen.
Oh, ich muss näher kommen.
Ja, komm ein bisschen näher.
Okay, das ist konspirativ. Die Russen sind auch, das ist schön an dem Film, alle böse. Durch die Bank eigentlich alle böse. Entweder sie sind böse oder sie werden sofort von irgendwelchen CIA-Hilfsteams erledigt.
Ja, das stimmt.
Und sie haben...
Sehen die guter Russe, ja, Peng weg.
Und der große böse Russe, wie hieß er nochmal?
Viktor.
Kenneth Branagh ist natürlich Alkoholiker. Und das macht ihn verletzlich. Und er steht auf Frauen und...
Er hat so ein paar Laster. Also was sehr schön ist, am Anfang, als er eingeführt wird, als Russe eben, und man wartet ja darauf, dass Kenneth Branagh, der jetzt den Russen gibt. Und er hat, das hat man ja auch im Trailer gehört, hat diesen tollen russischen Akzent, pseudo-russischen Akzent. Und dann aber in der ersten Szene, in der er auftaucht, unterhält er sich mit einem anderen Russen. Und dann ist aber erstmal so, dass eigentlich nur der andere Russisch spricht und er immer nur da sagt. Und du dich dann drüber amüsierst und denkst so, na, kommt da noch was, kommt da noch was? Also ein bisschen Russisch spricht er dann schon.
Aber vom Skript her sehr leicht davon gekommen.
Also ich denke schon, dass jemand, der wirklich Russisch kann, das vermutlich relativ schnell, relativ albern finden wird. Aber ich finde es gerade dadurch sehr lustig, weil ganz offensichtlich ist, dass Kenneth Branagh hier Lust hatte, eine Rolle zu spielen, für die er eigentlich nicht geeignet ist, aber einfach, weil es Spaß macht und so. Ja. Und das finde ich, ist schon sympathisch an dem Film. Also ich finde es sehr sympathisch, dass er sich selbst in dieser Rolle besetzt hat.
Ja.
Ja.
Da bemüht auch ein paar schöne Klischees, zum Beispiel die erste große Szene, wo er seinen Auftrag bekommt, Amerika zu zerstören, findet im Wald statt, wie die Russen ja normalerweise alle konspirativen treffen, auf einer Waldlichtung. Wahrscheinlich wird dann auch am Ende, findet er auch sein Ende auf der Waldlichtung.
Psst. Hey, oh. Nicht spoilern. Ende spoilern.
Das ist doch nicht gespoilert, ich meine.
Ja, ja, es ist ein bisschen erwartbar, aber ja, jedenfalls ist es insgesamt so, dass es schon viele vertraute Muster sind aus dem, was man kennt. Und auch nicht so, also es gibt in der zweiten Hälfte des Filmes gibt es da noch so eine ganz krasse, krass abwegige Verschwörung, die wirklich, wo du dann so denkst, so, na gut, lieber Drehbuchschreiber, das ist doch alles ein bisschen konstruiert. Aber bis dahin ist es wirklich, geht es gar nicht so stark darum, dass du irgendwie begreifst, wer hat hier was gemacht. Es ist vollkommen klar, wie die Fronten aussehen. Und es geht eher so darum, eben diesem Spiel gegen die Zeit zuzuschauen, schafft Jack Ryan das eben, obwohl er ja dafür eigentlich gar nicht ausgebildet ist, hier diesen neuen Pflichten gerecht zu werden und sowas.
Aber Doktor der Marines, was kann er da schief gehen?
Ja, ja, also wird ihm auch irgendwann gesagt, sie sind ein Marine, deswegen sind sie noch am Leben oder so. Und dann, okay. Ja, also das ist zum Teil
der Trailer, auch, der Trailer suggerierte mir, dass Keira Knightley auch ein doppeltes Spiel spielt.
Ja, also
zumindest ist das, was ich irgendwie im Trailer dachte, ich so, ah, die ist auch böse. Die ist auch nicht, was sie vorgibt zu sein.
Also doppeltes Spiel nicht ganz richtig, aber auf jeden Fall, Keira Knightley bietet dann letztendlich mehr, als man ganz am Anfang denkt. Also würde. Am Anfang denkt man, sie ist nur nörgelndes Girlfriend, aber das ist dann doch nicht ganz der Fall.
Im Prinzip könnte man sagen, dass dieses Pärchen, dieses unbescholtene Pärchen innerhalb von kürzester Zeit eigentlich die CIA in dieser Operation übernimmt und dirigiert. Das ist ja das Faszinierende, dass dann irgendwann die anderen gar nichts mehr zu sagen haben. Und nur durch die unglaubliche Geisteskraft, Reaktionsfähigkeit und die Schnelligkeit von Jack und seiner Freundin Amerika vor einem schrecklichen Ereignis bewahrt wird.
Das hast du sehr schön gesagt. Also ein bisschen ist es so. Es
klingt nach einem amerikanischen Film.
Ist auch so, dass,
von einem englischen Regisseur.
Ist auch so, dass Kevin Costner ist ja der Jack Ryan rekrutiert ursprünglich. Und der ist dann auch vor Ort und soll eigentlich dirigieren, aber es ist dann schon erstaunlich, wie schnell Jack Ryan dann in der Rolle ist, wo er allen Anweisungen gibt, so du denkst so, Moment mal, vor ungefähr 7 Stunden warst du noch ein Analyst, der im Handy gesagt hat, so, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann auf einmal so, das. Ja, das
manche
geht relativ
haben
schnell.
Es halt in sich.
Er lernt schnell. Also, und das, was du gesagt hast, dass es Chris Pine ist, ist irgendwie, also, der hat halt wirklich, also der ist nicht charismatisch so. Auf der anderen Seite nimmt man ihm diesen BWLer schon ab. Also man nimmt ihm auch am Anfang.
Ja, aber das ist ja nur der erste Teil des Films, denke ich.
Ja, aber das, natürlich ist das schon irgendwie schlüssig, dass er eben, er ist so ein Typ, der irgendwie da an der Uni rumhing und dann an der Wall Street und so, das glaubt man einfach. Und dann ist natürlich auch dieser Moment, wo er denkt so, ich muss jetzt auf einmal Sachen machen, die ich überhaupt nicht, bin ich doch gar nicht so.
Aber der größte Teil des Films ist doch
dann. Das ist schon überzeugend, aber er bleibt eben schon diese Person, wobei er auf einmal Dinge kann, wo du denkst so, wow. Woher holt er das denn jetzt her? Aber ja, also ich finde ihn nicht schlecht, aber charismatisch ist er nicht. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht ganz sicher, ob man hier unbedingt eine charismatische Hauptfigur braucht. Also, dass er so ein bisschen so ein Durchschnitts-BWLer ist, finde ich in gewisser Weise auch angemessen.
Hat Kevin Costner noch eine größere Rolle, oder?
Ja, er taucht halt immer mal auf und gibt schlaue Ratschläge oder sowas.
Er greift auch zum Gewehr.
Ja? Ja. Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Doch, im Treppenhaus erledigt er mehrere Männer.
Nicht so viel verraten. Aber, ja.
Mit einem Gewehr.
Ich nehme an, das waren die semi-guten Russen.
Ja, da der Film da überhaupt nicht differenziert, wenn fallen eigentlich nur böse Russen. Aber es gibt eine Sache, die wirklich an dem Film faszinierend ist, und das ist die Tatsache, dass es immer ein CIA-Backup-Team gibt, was auch schlimmste Wohnungsschäden beheben kann in kürzester Zeit.
Das ist sehr beeindruckend.
Also komplett nach In-House-Fights zerstörte Wohnungen werden perfekt wiederhergerichtet.
Ja, wir sehen nämlich, dass ganz schlimm demoliert wird und du denkst so, aber wenn das jetzt auffällt, das wäre ein bisschen blöd. Ja. Gut ist, dass sie das alles ganz schnell reparieren. Ja.
So eine Art Tine Wittler Einsatzkommando.
Ja. Genau, und da haben wir dann auch einen Moment, wo Jack Ryan wieder zurück in den Schauplatz geht, sich selbst umschaut und auch offensichtlich beeindruckt ist, wie das jetzt schon wieder aussieht. Also du Profis am Werk.
Gläserne Duschwände, die in 1000 Splitter zerfallen sind, sind wieder glatte Scheiben, Toilettensitze, die zersplittert sind, die in die Köpfe gerammt wurden, sind wieder perfekt zusammengesetzt. Eigentlich muss
dieses CIA-Team
erstmal irgendwie zu Hornbach oder irgendeinem anderen Baumarkt gefahren sein und hat Badeinrichtungen eingekauft.
So einem kompletten LKW von einem Zweitwohnung unten schon im Hof und haben gewartet, dass der Kampf zu Ende ist und sind dann sofort rein.
Also wirklich eine tolle Teamleistung vom CIA, die da gezeigt wird.
Tja. Ja. Also ich fand den Film passabel, unterhaltsam und nichts Besonderes, aber ich fand ihn ganz und gar nicht übel auch.
Hast du ihn auf Deutsch oder Englisch gesehen?
Auf Englisch.
Ich fand die Handlung flach.
Ja, natürlich sehr,
sehr flach. Man hätte ihn auch 1980 zeigen können.
Die Handlung,
das wäre nicht aufgefallen.
Die Handlung war sehr flach, bis sie sehr kraus wurde. Ja. Naja, wie viele Punkte würdest du dafür geben von 10?
Also für das Inneneinrichterteam des CIAs 10.
Ja.
Für
angemessen.
Magic Jack 2 Punkte und vielleicht kommt eine 4 bei raus. Eine 4 oder eine 5.
Das ist aber geil.
Eine 5, na gut.
Also ich gebe 6,5. Weil mich hat er doch ganz gut unterhalten und ich fand ihn absolut in Ordnung. Und Ken Brenner fand ich auch lustig als Russen. Also.
Okay, aber das ist jetzt nicht. Der ist nicht lustig per se so. Weil du jetzt immer sagst, du fandst den lustig irgendwie, aber das ist eigentlich keine Komödie, sondern schon irgendwie so ein Ernst.
Er ist keine Komödie und er ist schon auch spannend so zwischendurch mal, aber er hat schon einige lustige Elemente.
Also wenn man an Mutter Russland glaubt, ist dieser Film überhaupt nicht lustig.
Ist das eher unfreiwillig lustig?
Nee, oder? Aber also unfreiwillig würde ich auch nicht sagen, weil zum Beispiel diese Victor-Figur, die ist schon mit einem gewissen Humor ist die schon angelegt, weil die ist einfach so. Also dieser Akzent und alles, das ist so over the top, das ist schon einfach ein bisschen...
Wahrscheinlich muss man den auf Englisch gucken, damit man diesen Akzent, also ich nehme an, das wird im Deutschen wahrscheinlich irgendwie weggebügelt worden sein,
weiß
oder?
Weiß ich nicht, aber er ist wirklich toll im Original. Es ist sehr, sehr schön. Und überhaupt, Ken Branagh ist schon toll. Das ist eine schöne Rolle für ihn.
Vor allen Dingen ist es mal schön, wieder einen Film zu sehen ohne islamistischen Bösewicht.
Ja, das stimmt.
Das ist mal so abwechselnd. Ja.
Man ist wieder aufs alte Feindbild zurückgegangen.
Genau. Die alten, vertrauten Feinde, die wir lieb gewonnen hatten.
Also, Jack gut. Ryan, Shadow Recruit, kann man sich gut anschauen.
Das heißt ja auch im Englischen Shadow Recruit und das ist auch wieder so ein Untertitel, den keiner braucht, oder?
Tja, genau. Wahrscheinlich, weil man jetzt eine lange Reihe von Jack Ryan-Filmen machen möchte.
Ach so, kommt dann als nächstes
kommt dann
Jack Ryan
Superfighter.
Ja, genau. Starlight Fuck irgendwas.
Ja, so.
Das ist schön. Und ich werde aufhören, ihn Jack Reacher zu nennen. Das war, glaube ich, Tom Cruise, ne?
Ja, definitiv. Genau.
Ja. Und mir der ist Soldat Private Ryan.
Mir ist überhaupt nicht aufgefallen, erst am Montag, als ich im Kino saß und Jack Ryan kam, dachte ich so, das war doch der Film, von dem der Bob sprach.
Ja.
Ja.
Nur nicht ganz korrekt, aber egal.
Tjo.
Ja, ich habe nichts gesehen, außer eine Menge Curling. Ich musste Olympia gucken.
Und wie zufrieden sind wir? Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung.
Ja, die Deutschen sind Letzter geworden.
Oh.
Das ist nicht schön, aber sie haben eigentlich ganz gut gespielt. Haben halt in den entscheidenden Spielen dann immer oft knapp verloren, aber dann halt doch irgendwie immer verloren. Mhm. Bis auf ein Spiel, das sie gewonnen haben. Sie waren oft sehr nah dran zu gewinnen, haben sie dann am Ende immer nicht geschafft. in der massiven Häufung von Niederlagen ist es natürlich irgendwie im Endeffekt ärgerlich und traurig für das Team, aber ich glaube, so viel müssen sie da sich nicht vorwerfen.
Okay.
Wenn man sieht, wie die sich qualifiziert haben noch für Olympia, so auf dem allerletzten Drücker und neulich in der WM noch im B-Cup gewesen, wieder in A-Cup aufgestiegen und dann ist gerade noch so zu Olympia geschafft. Ja, natürlich will man da nicht eigentlich Letzter werden, aber ja.
Wie viele Nationen haben denn mitgemacht, wenn man Letzter wird?
Ja, 10.
10?
Hm.
Oh, sind es immer nur 10 bei jeder?
Das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Ah. Nee, ich glaube nicht.
Okay. Das ist ja nicht so schlimm, wenn man von 10 der Letzte wird. Von 100 wäre das eher schlimmer.
Von 100 wäre das blöd, aber ja, da wäre uns das, glaube ich, auch nicht.
10 ist in Ordnung.
Wäre uns das auch nicht passiert, glaube ich. Ja, ich meine, es sind ja schon genügend Nationen hinter sich, haben sie ja hinter sich gelassen bei dem Olympia-Qualifikationsturnier Ende letzten Jahres. Da haben sie ziemlich beeindruckend, glaube ich, alle Spiele gewonnen an dem Wochenende und haben irgendwie alle anderen Länder, die da noch Ambitionen hatten, diesen letzten Olympiaplatz noch zu kriegen, aus dem Felde gehauen. Gut, dann bist du der Beste von denen und der Schlechteste von den anderen. Das ist dann halt so.
Wir sollten vielleicht diesen Jack Ryan ins Team holen.
Ja.
Der würde das bestimmt könnte innerhalb von kürzester Zeit richten.
Genau. Erst würde er so ein bisschen gucken, so, ja, als ob was, ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
Und dann wäre er sofort der Chef.
Genau.
Ja, der Leithammel setzt sich immer durch.
Ja, ist klar.
Dann würde er es erstmal berechnen und dann würde er sagen, so, ey, alles genau. Klar.
Taschenrechner, kurz noch ein paar Russen erschossen. Das kommt, glaube ich, übrigens bei Olympischen Spielen in Russland nicht so gut an, wenn man das macht.
Nee, das stimmt.
Ja. Naja, und deshalb habe ich keine Filme gesehen. Deshalb gehen wir jetzt, glaube ich, wenn ich da einen Plan da, ich kann eine Schrift nicht lesen und schon gar nicht auf dem Kopf.
Ja, also wir haben noch einen zweiten Film gesehen und zwar sozusagen zum Thema der letzten Sendung, der letzten Folge, wo es ja darum ging, revidieren wir unser Urteil zu Filmen. Habe ich mich endlich nach langen Versuchen von Marc dazu bereit erklärt, mir nochmal Prometheus anzuschauen. Weil ich dachte, vielleicht passiert da ja was.
Also Alien 5 oder so.
Genau. Passiert ja was in meiner Haltung. Alien minus wobei, 1.
Ach so, ja.
Minus 1.
Wobei meine Haltung da ja nicht so extrem war, wie die von manchen anderen. Ist ja jetzt nicht so, dass ich den Film so abgrundtief scheiße fand, sondern ich fand ihn halt nur so ziemlich überflüssig und nicht sehr, also auch nicht sehr spannungsgeladen oder angsteinflößend oder irgendwas. Ich fand eigentlich nur, dass er gut aussieht und ja, nicht
viel mehr. Naja, das macht er schon.
Und ja, jetzt haben wir ihn nochmal gesehen. Marc, was ist dein?
Ich bin immer noch begeistert, muss ich sagen, obwohl es große logische Lücken
ein gibt. Paar. Wir haben uns dann auch nochmal die Fragen angehört und konnten immer noch sagen, ja, keine dieser Fragen ist ernsthaft beantwortet, aber
ja. Es ist so viel ungeklärt, es ist so viel mysteriös, das macht den einfach immer wieder sehenswert. Man knobelt, man versucht sich das irgendwie zurechtzulegen, was ist das Handlungsmotiv dieser Engineers, dieser Ingenieure aus dem Weltall und warum tun sie das alles und ist das wirklich ihr Waffenlager oder ist das doch ihr Zuhause und ist ihnen irgendwas über den Kopf gewachsen? Haben sie irgendwelche Experimente angestellt? Oder wollten sie die Menschen dahin locken? Waren die mehrmals auf dem Planeten
Erde? Okay, du musst jetzt nicht dieses Video rezitieren und alle Fragen auf. Also, ja.
Er hat immer wieder neue Facetten, weil sich immer wieder neue Fragen aufwerfen. Das kann zum Beispiel Shadow Recruit. Jack Ryan tut das bestimmt nicht.
Also ich finde, er ist beim zweiten Mal genauso konfus wie beim ersten Mal. Ich finde ihn beim zweiten Mal noch ein bisschen belangloser als beim ersten Mal. Und ja, also ich finde, dass es nicht in Ansätzen ein guter Film ist, aber ja.
Ja,
mich er ärgert mich nicht so wie andere Leute, vielleicht.
Mich hat das schon geärgert, aber für mich ist es jetzt zu lang her, um jetzt hier in Detaildiskussionen mit euch einzusteigen, die ihr ihn gerade vor wenigen Stunden oder Tagen gesehen habt. Ja, dass er gut aussieht, habe ich auch in Erinnerung.
Hm.
Und ansonsten, dass er mich wahrscheinlich für die 2 Stunden, die ich drin saß, irgendwie so halbwegs unterhalten hat. Und danach aber, wenn man anfängt, drüber nachzudenken, zerbröckelt es alles so.
Also ich hab, nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, auch Michael Fassbender gepriesen, so wie alle andere. Habe eben gesagt, dass er so toll ist. Aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt beim zweiten Mal Michael Fassbender ist immer charismatisch und das ist auch in diesem Film. Aber dass jetzt diese Rolle irgendwie so eine wahnsinnig spannende, mit so viel Tiefe ist, finde ich beim zweiten Mal schauen eigentlich auch nicht mehr. Ich meine, ja, okay, er ist ein Roboter und er hat offensichtlich noch eine andere Agenda. Toll. Ja. Aber und er wird von einem unglaublich charismatischen Schauspieler gespielt. Aber viel mehr ist da für mich, ehrlich gesagt, eigentlich sonst auch nicht drin. Und die Hauptdarstellerin Noomi Rapace finde ich immer noch mäßig. Und naja, also ich finde ihn nicht besser als beim ersten Mal, eher ein bisschen schlechter, aber ja. Also es war kein Erfolg, um jetzt diese Theorie mit dem, man ändert seine Meinung, naja, also ich bin immer noch stur. So.
Vielleicht war es einfach,
das haben wir gelernt,
nicht der Film, ja, um stimmt, diese Theorie auszuprobieren.
Ja, das stimmt, das vielleicht sollten wir es an einem anderen nochmal testen. Aber Marc fand ihn gut.
Ich werde ihn auch noch ein viertes, fünftes und sechstes Mal sehen.
Ja, aber ohne mich.
Claudia.
Aber ohne Claudia, ja.
Ja.
Das macht diesen Film einfacher.
Das hast du schön gesagt. Ja, eine andere Sache, die ich konsumiert habe, zu eurem Wohl, liebe Hörer, damit ihr es nicht tun müsst.
Ja.
Nein, ich habe zu meinem Geburtstag vor 2 Wochen von verehrten Ex-Kollegen Shades of Grey geschenkt bekommen und dachte, na okay,
Warte mal, verehrte Ex-Kollegen.
Naja.
Also, wenn du jetzt gesagt hättest, ex-verehrte Kollegen, dann hätte ich gesagt, okay, sie haben dir das Buch geschenkt und deshalb das Ex und so, aber...
Naja, das ist so ein bisschen so ein Anglistenwitz halt, ne? Unter Anglisten ist ja immer so, gibt's immer diese Diskussion an der Uni, müssen wir uns quasi kulturellen Phänomenen, die jetzt in der englischsprachigen Sphäre wahnsinnige Durchschlagskraft, müssen wir uns denen immer widmen? Und diese Diskussion gab's eben natürlich früher mit Harry Potter und so, oder noch davor gab's sie auch zum Teil über Tolkien, weil da eben manche der Meinung sind, muss man nicht und andere finden auf jeden Fall. Und gab es dann eben auch bei Twilight und jetzt gibt es das halt bei Shades of Grey. Muss man das gelesen haben, allein um quasi dabei zu sein, zu wissen, was kulturell passiert in der englischsprachigen Welt und so. Und gut, ich habe eben jetzt gedacht, na gut, so lange wird das nicht dauern, das zu lesen. Und es stimmt auch, man kann es grandios diagonal lesen, weil es passiert eigentlich die ganze Zeit immer dasselbe und die Formulierungen, Unterhaltungen und Sexszenen, jede Menge von ihnen, ja, wiederholen sich unendlich. Und deswegen, das ist jetzt...
Wie dick ist das Buch?
Ich habe ja, das war ja ein E-Book-Download, den ich bekommen habe. Aber es sind, glaube ich, 100 und 100 von Seiten. Das ist echt viel. Also.
Okay.
Und ja, mein Gott, es ist eben so, ich finde eigentlich der Skandal... Charakter ist sehr niedrig, weil es ist ja einfach so, dass sie am Anfang eben diesen, also die Hauptfigur trifft eben diesen unglaublich reichen, gut aussehenden Typen und stellt eben schnell fest, dass er auf so Sadomaso-Zeug steht. Und da denkt sie erst so, ah ja, ich kann es ja vielleicht ausprobieren, vielleicht will ich es ja auch, ich will ihn ja unbedingt und so. Und dann relativ schnell, dann kriegt man so ein paar ansatzweise, so ein paar Szenen geschildert. Und dann so, ah, oh, nee, ich kann das nicht, oder doch, oder vielleicht nicht, oder doch, ich weiß nicht, ah, ja, und dann so, und dann letztendlich reformiert sie ihn ja einfach. Also am Schluss ist dann so, dass er dann eben, also nicht am Schluss des Buches, sondern nach einer Weile, sagt er dann so, ja, ich brauche das ja vielleicht doch nicht, und wir können ja einfach so Sex haben, und dann wird halt Sex so beschrieben und so. Und sie so, ja, aber vielleicht probiere ich es ja doch, und so. Also es geht halt so die ganze Zeit. Und also das ist so, also deswegen, ich finde der Skandal, Charakter ist sehr übersichtlich eigentlich. Also man kann sich eigentlich höchstens darüber aufregen, was man erwartet zu sehen. Das, was dann kommt, ist nicht so spektakulär. Es ist unmäßig schlecht geschrieben, wirklich. Und auch die, sie, immer so, was sie zu sich selbst denkt, sie denkt ganz häufig, holy cow, wenn er irgendwas sagt oder wenn er etwas so sexy in der Gegend rumstellt, dann denkt sie, holy cow. Und du denkst auch, holy cow. Aber was wirklich das Unerträglichste an diesem Buch ist, ist, dass die Autorin, wenn man sie so nennen möchte, irgendwann diese Idee hatte, dass es doch total lustig wäre, wenn man so wie es ja auch diesen Gedanken vom Engel und dem Teufel auf der Schulter gibt, der dir irgendwie zuredet. Sie redet immer von ihrer inneren Göttin und manchmal auch von ihrem Unterbewusstsein. Und es ist dann so, dass sie sagt, während irgendwas passiert in irgendeiner Situation, reagiert dann ihre innere Göttin und sagt sie, meine innere Göttin schlug die Beine übereinander und zippte an ihrem Cappuccino und mein Unterbewusstsein versteckte sich hinter dem Sofa oder sowas, ja. Oder meine innere Göttin, keine Ahnung, verdrehte die Augen oder sowas. Und das ist so unerträglich. Also immer wenn ihre scheiß innere Göttin kommt, dann denkst du, echt diesen Dreck. Also es ist wirklich, und da muss man, ich weiß nicht.
Hätte jetzt wenigstens ein anständiges Gegenteil zu der inneren Göttin, so das Unterbewusstsein ist ja irgendwie langweilig. Es muss dann, wenn das eine so eine gleich eine Göttin ist, dann muss das andere auch irgendwie so ein Scheiße-Dämon oder so sein, weißt du, damit du entsprechend so zwischen Engelchen und Teufelchen.
Also dieses Buch hat ja auch diese unerträgliche Eigenschaft, die meiner Meinung nach sowieso viele möchte gern Schriftstellerinnen gerade, also nicht nur, aber vor allen Dingen Schriftstellerinnen haben dieses Problem, dass sie unfähig sind, über Hauptfiguren zu schreiben, die nicht unheimlich schön oder attraktiv sind. Es wird immer betont, wie schön sie sind. Und das ist ja auch so. Und häufig gibt's ja dann diese Kombination, total schön, aber sie weiß nicht ihre eigene Schönheit. Sie weiß das nicht so genau.
Ja,
so.
Ist immer ganz schön.
Und deswegen ist es so, es geht irgendwie so, ach ja, sie findet ihn ja so schön und sie ist doch seiner gar nicht würdig, aber ihre innere Göttin, die ist natürlich die. Ja, es ist so unerträglich. Naja. Okay, also ich habe es gelesen. Ich würde es niemandem empfehlen.
Aber es kann auszugsweise sehr unterhaltsam sein. Also wir haben es eine Weile im Büro während der Mittagspause uns vorgelesen gegenseitig und das ist
es gab doch auch
mit der richtigen Betonung und mit den richtigen Redepausen.
Es gibt im Internet ja auch so Best-of-Collections, die kann man sich ja irgendwo mal anschauen.
Hast du nicht auch Christoph Walz, der irgendwo bei einem amerikanischen Talkshow-Host, dessen Name mir gerade nicht einfallen mag, weil ich nicht weiß, welcher von den allen, auch das Buch gereicht gekriegt hat und dann aufgeschlagen hat und einfach irgendwie, lesen Sie mal diese Seite, und er hat dann einfach so vorgetragen in so einer sonoren Vorleserstimme. Ich nehme an, es ist Christoph Walzer, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber das war sehr humorvoll. Also der hat da irgendwas vorgelesen mit einer, ist total stur geblieben, das Publikum hat sich weggeschüttet vor Lachen, weil das natürlich dann entsprechende Kontraste sind, die da aufeinander prallen.
Also literarisch ist es einfach die Weiterentwicklung von dem, was das Durchschnittspferdebuch für eine 14-Jährige ist. Das ist halt für Damen in den 40ern oder sowas ist das dann, naja. Es ist aber
SM-Pferdebuch.
Nee, aber es ist ja eigentlich kein SM-Buch, sondern sie trifft halt diesen bösen, vermeintlich bösen, reichen, schönen Typen, den sie dann reformiert. Aber das ist doch ein ganz altes Element. Im Prinzip ist es ein Arztroman. Es kommen keine Ärzte vor, aber es ist so dieses Genre Arztroman eben. Sowas ist es. Und das Erstaunliche ist eben, dass es so unglaublich erfolgreich geworden ist. Und dafür habe ich, was die Marketing, Tätigkeit, selbst am Anfang die unbewusste, habe ich allen Respekt für, dass man dieses Produkt so gut verkauft hat. Aber
dieses Produkt.
Ja, aber so, ja. Also ich werde auf keinen Fall Teil 2 und 3 lesen. Das Teil 1 reicht vollkommen aus. Und mal sehen, ob man mich irgendwo fesseln kann, damit ich die Filme anschaue. Aber
und es erklärt wieder allen Leuten, dass es eine gute Idee ist, zu versuchen, den Partner zu reformieren. It's not gonna work. Don't even try.
Ja. Aber das ist ja so eskapistische Hausfrauenfantasien, dass man sowas liest, während man den eigenen Mann natürlich nicht erziehen kann.
Ja.
Tja.
So ist das. Gut.
Jo.
50 Shades of Grey.
Dann kommen wir zur Sektion Hörerfragen.
Natürlich,
oder?
Die beliebte Sektion Hörerfragen.
Und ich glaube, wir machen heute 2 Normenfragen. Unser Hörer Norman, weil erstens die schon relativ lange darauf warten, beantwortet zu werden, und zweitens wir ihn dazu motivieren wollen, uns noch mehr neue Fragen zu schicken.
Genau.
Und außerdem haben wir für die eine Frage heute endlich mal jemanden, der das nötige philosophische Wissen hat, um sie angemessen zu beantworten. Also Marc, ich stelle dir jetzt Frage 1, nämlich, wenn die Tat selbst moralisch legitim ist, die Absichten jedoch nicht, ist es oder sie, die Tat, dann verwerflich. Einfacher formuliert, wenn jemand das Richtige tut, aber aus falschen Gründen, macht dies die Tat verwerflich. Bitte.
Ganz kurz für die Hörer nochmal. Diesmal war es nicht Claudia, die Frage nochmal paraphrasiert hat, sondern das wurde direkt so eingesendet.
Genau, ja. Norman hat dafür uns schon vorgearbeitet.
Genau.
Bitte, Marc.
Das ist natürlich eine schwere, ethisch-philosophische Frage, die man sich gut überlegen muss.
Ja, dann mal.
Ja.
Aber schnell bitte. Wir haben keine Zeit.
Schwierige Kiste. Also Immanuel Kant würde wahrscheinlich antworten, die Beweggründe müssen her sein, damit auch die Tat her sein kann überhaupt. Ja.
Sagt er das?
Ich denke mal, das ist beim kategorischen Imperativ relativ wichtig, dass es aus der richtigen Motivation geschieht. Und nur dann kann es auch wirklich gut sein. Wenn wir jetzt vom Ende herdenkt, also vom erzeugten Effekt, könnte man natürlich sagen, das ist das, was sich tatsächlich in der Welt bemerkbar macht, und was interessieren mich die Antriebsgründe der einzelnen Tat. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Also es wirft etwas Gutes für irgendjemand anders ab. Ich bringe mal ein Beispiel. ja, sowas lässt sich am Beispiel immer am besten erklären. Truppenübungsplatz, kann man sagen, ist eine schlimme Sache. Da werden Menschen, auf so einem Gelände werden Menschen abgerichtet, um andere Menschen mit schlimmsten Maschinen zu Tode zu bringen. Andererseits entstehen prächtige Naturschutzgebiete, auf denen es Tierarten gibt, die es sonst in anderen Wäldern gar nicht mehr gibt. Hat natürlich
die hin und wieder mal in Brand geschossen werden.
Hin und wieder mal in Brand geschossen werden, aber man sieht eigentlich, es wird etwas aus einem, naja, Grund, den wir vielleicht als friedliebende Menschen sagen würden, das muss nicht unbedingt sein, aber es wirft was Gutes ab an auf einer anderen Seite. Der Beweggrund ist ein anderer.
Man sieht daran wieder an deinem Beispiel, dass ich viel simpler denke als du, weil ich dachte so in die Promi-Tratsch-Kategorie wie Promis, die viel Geld für irgendwas spenden oder irgendwas Nobles unterstützen, vor allen Dingen aus möglicherweise PR-Gründen oder sowas. Und so, da eben ist, würde ich mir die Frage stellen, die Tatsache, dass es vielleicht offensichtlich ist, weil sie irgendein PR-Problem haben oder von was anderem ablenken wollen oder was weiß ich was, oder überhaupt wieder in die Presse wollen, ist das ein Problem oder ist es letztendlich trotzdem so, dass es gut ist, dass sie eine bestimmte, dass sie Geld irgendwo hingeben oder Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema lenken und so, also.
Ja, da kann ich dir nicht folgen, weil ich nicht so sozial
integriert. Die Frage ist halt, ob das dann funktioniert. Ich meine, wenn derjenige jetzt, sagen wir mal, spendet irgendwas, macht da riesen PR-Nummer drum, dass er jetzt was gespendet hat und kommt dann im Endeffekt mit dem, wovon er ablenken wollte, davon, dann sind das vielleicht zwei getrennte Probleme. Ja. Das eine ist mal gut, dass er das gespendet hat. Das andere ist, dass die Presse sich hat ablenken lassen. Mhm. Ja, und dann muss man die Phänomene vielleicht separat voneinander auch betrachten. Dass er das gespendet hat, ist ja nach wie vor eine gute Tat und das Geld wird sicherlich irgendwo in entsprechend korrupten Kanälen versickert. Aber das wollte ich nicht sagen. Das wird irgendwas Schönes mit gemacht werden. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Presse, die immer sofort jedem dieser, oh, er hat was gespendet, oh, eine Gala, oh, wir können schöne Kleider fotografieren und können irgendwie was. Und dann springen sie dem hinterher und lassen sich darüber ablenken über irgendwas möglicherweise komplizierteres und schlecht vermittelbares für ihre Zielgruppe schwer zu verberichten ist, ablenken.
Und sagen, aber wenn man mal gar nicht so extrem denkt und sagt, dass zum Beispiel sowas wie irgendwelche Wohltätigkeit und so sehr häufig auch in viel kleinerem Umfang was mit Eitelkeit zu tun hat. Also dass man
ja, klar.
eben, oder um sich besser zu fühlen oder so. Oder ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat mit ihrem eigenen Freund, die ist sehr so sehr engagiert für verschiedene Organisation und so. Und sie hat mit ihrem eigenen Freund immer die Diskussion, ob sie das macht aus so einem, wie er sagt, typisch deutschen Gefühl von keine Ahnung, dass sie moralischer sein müsste oder eben rechtfertigen müsste, dass sie in so einer privilegierten Gesellschaft aufwächst, dass sie deswegen diese Do-Gooder Attitüde hat, dass sie eben versucht, was Gutes zu tun und so. Und er stellt dann quasi schon ihre guten Taten, stellt er in Frage, weil er sagt, das machst du ja nur aus so einem Schuldbewusstsein heraus und so.
Ja gut. Das ist aber auch immer einfach, anderen Leuten die guten Taten irgendwie madig zu reden. Solange man selber dabei nichts tun muss, außer irgendjemand anderes madig zu reden. Stimmt. Also das ist auch so ein Standpunkt, ziemlich lazy, würde ich sagen.
Ich meine, wir müssen ein bisschen auseinanderhalten, was ist Nebeneffekt und was ist der intendierte Haupteffekt. Also mein Beispiel wäre Robin Hood. Robin Hood tut etwas Böses, er überfällt Leute, nimmt ihnen etwas weg, was ihnen gehört, vielleicht auch zu Unrecht ihnen gehört und gibt's an Dritte, Ärmere weiter. Ich meine, so ist unser klassisches Bild von Robin Hood. Könnte man sagen, die Tat, die am Ende steht, ist gut, weil die armen Schweine haben was davon. Aber die intendierte Tat dabei, jemand etwas wegzunehmen und an andere weiterzugeben, ist halt eigentlich schlecht.
Aber wenn man Robin Hood als auch als einen Aufrührer irgendwie sieht, dann ist aus seiner Perspektive eine Win-Win-Situation, weil er gibt den Armen Geld und gleichzeitig stellt er quasi die Machtstruktur in Frage und demoliert die oben stehen und so. Und,
also wenn
wirklich jemand etwas bringt die Armen, also die Massen hinter sich.
Ja.
Also ist absolut Win-Win.
Es wäre ja auch irgendwie seltsam, wenn jemand etwas Böses intendiert und es kommt was absolut Gutes bei raus. Also dieser Böse müsste sich ja schon extrem blöd anstellen. Also zum Beispiel, ich will Geld veruntreuen und überweise das Geld dann versehentlich auf das Konto einer karitativen Organisation. Das ist der Endeffekt ist gut, aber für den Bösen ist es ja mehr als doof gelaufen.
Also es geht zurück, es geht letztendlich um die Frage, ich glaube, ich finde es immer einfacher, über sowas nachzudenken, wenn du dich selbst fragst, wie häufig passiert mir das denn, dass ich was vielleicht vermeintlich Gutes tue, aber möglicherweise meine Motivation zumindest zum Teil auch eine ist, die nicht total
von hehren Motiven getragen wurde.
Und ich persönlich bin da, glaube ich, der Meinung, dass wir da nicht zu kleinlich sein sollten, auch Dinge gelten zu lassen, die gemischte Motivationen hinter sich stehen haben.
Wenn die Alternative wäre, dass die Leute das dann gar nicht mehr machen, dann ist es halt, ist am Ende weniger Leuten geholfen als vorher.
Richtig. Also so sehe ich das auf jeden Fall. Ja. Ziemlich pragmatischer Ansatz.
Und wenn ich jetzt nur die alte Oma von der Straße schubse, damit sie nicht von dem Auto überfahren wird, weil ich sehe, dass das schöne neue blinkende Auto von meinem Kumpel ist, der jetzt gleich echt eine Menge Matsch auf der Motorhaube hätte, dann ist die Oma trotzdem gerettet. Auch wenn ich eigentlich nur meinem Kumpel den Autounfall ersparen wollte.
Ja.
Das ist ein schönes Beispiel.
Ja, das ist ein total an den Haaren herbeigezogenes
Beispiel. Hättest du in dem Moment auch sagen können, so, nein, aber es geht mir ja nicht um die Oma, deswegen lasse ich die Oma überfahren. Das wäre ehrlich.
Ich bringe mich ja dabei selber auch in Gefahr. Am Ende liege ich noch auf der Motorhaube.
Ja.
Okay, das war ein sehr an den Haaren herbeigezogenes Beispiel.
Ja, was machen wir jetzt raus? Also, wie beantworten wir die Frage?
Also ich würde,
wir haben die Frage angemessen zerdiskutiert, das reicht.
Ja. Ich würde mich eher auf der Seite der Pragmatiker da sehen. Aber
ja, ich auch.
Und welche Seite war das nochmal?
Ja, die Seite, die sagt,
solange da was Gutes bei rumkommt,
sei da nicht zu streng mit den. Ich finde auch deswegen, weil letztendlich Motivationen, gerade individuelle Motivationen, sind ja sehr undurchsichtig. Und selbst bei dem Positivsten, wo du in keiner Form sehen kannst, was für negative Hintergründe es haben soll, würde ich im Einzelnen mir selbst und anderen immer zutrauen, dass man noch irgendeine kleinliche andere Agenda hat und so. Und letztendlich so ist das halt. Das, ich finde, das ist menschlich irgendwie auch.
Ja.
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 Wir sind halt keine Götter, die Entscheidungen
treffen. Im Zweifel ist es halt auch immer so ein Informationsdefizit. Ja, das kannst du sowieso nicht beurteilen. Dann denkst du, das ist jetzt eine echt gute Tat gewesen und du kennst die Hintergründe nicht.
Ja.
Und bei der anderen, da kennst du sie halt und den einen verurteilst den anderen nicht und eigentlich müsstest du sie beide, aber egal.
Und eine Tat kann ja auch quasi auf der Zeitschiene im Moment böse sein und möglicherweise einen guten, mittelfristigen, langfristigen Effekt haben. Also wenn man jetzt mal so in Bezug auf Natur und globale Entwicklungen denkt, dann gibt es viele einzelne Taten, die erstmal böse daherkommen und möglicherweise erst Jahre später einen positiven Effekt zeitigen. Von daher schwieriges Thema. Vielschichtig.
Meinst du also, Atomenergie könnte doch gut sein, wegen dem CO2-Sparen?
Es gibt bestimmt auch Personen, die dieses Argument bringen würden.
Ja. Ach was?
Ja?
Wer soll denn das sein? Ja. Also wir haben das leider nicht endgültig klären können, aber ich denke, ja. Ihr könnt jetzt eure Meinung kundtun.
Wir haben Denkansätze geliefert. Na, das kann man ja weiterverfolgen.
Eine Menge heiße Luft geredet.
Vermutlich, ja, das stimmt. Wir haben noch eine konkretere Frage, auch von Norman.
Von Norman gibt es auch konkrete Fragen?
Ja, nämlich die Frage, welches Geschichten-, Märchen-, Film- oder Hörspielerlebnis hat euch als Kind langfristig verängstigt? So, Bob, bitte.
Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Ich nehme an, es war irgendwie so eine Art Polizeiruf oder sowas oder Tatort oder so. Ich bin da als wirklich kleiner Junge, ich kann nicht mehr sagen, wie alt ich war, aber ich muss im einstelligen Altersbereich, im mittleren 7 vielleicht oder 6 oder so, habe ich ein Stück von dem Krimi bei meinen Eltern mitgeguckt und der
so halb verdaut, das ist immer schwierig.
Genau. Und der Bösewicht hat sich irgendwie dann doch umbringen wollen oder so und hat Zyankali genommen. Und es war sehr grafisch dargestellt, dass der hat dann so Schaum vom Mund gekriegt und ist auf ganz erbärmliche Art und Weise in einem langen Todeskampf verreckt. Und da habe ich nächtelang von geträumt, das hat mich wochenlang beschäftigt und das weiß ich heute noch, dass ich da so lange dran zu knabbern hatte. Obwohl der ist nicht erschossen worden, ist nicht sinnlose Mengen Blut rausgekommen oder irgendwas, sondern einfach nur dieses lange Kämpfen, der hat halt so, wie so Schauspieler, wenn sie nichts anderes, besseres zu spielen haben, als lange Todeskämpfe zu inszenieren.
Wie eine Oper.
Ja, so.
Stirb, stirb.
Ja, genau. Und der kam halt so grüner Schaum aus dem Mund und dann hat er sich da in so Krämpfen auf den Boden gewunden und so. Und das hat mich echt mitgenommen damals. Das fand ich.
Der Schauspieler hat sich gedacht, ihr denkt, ich habe nur eine 3-Sekunden-Szene von wegen.
Genau. Ja, und den ganzen Zusammenhang, es war irgend so ein Vorabkrimi oder sowas, ja. Also, den ich habe auch nicht viel mehr gesehen. Ich bin wahrscheinlich nur zu meinen Eltern ins Wohnzimmer rein, wollte irgendwas fragen, wollte nicht, hab gesagt, dass ich nicht einschlafen kann oder irgendwas. Und dann lief das da in dem Augenblick. Und dann habe ich da halt hingeguckt. Und das hat mich traumatisiert, könnte man sagen. Also was heißt traumatisiert, ist wahrscheinlich ein zu starkes Wort an der Stelle, aber zumindest hat es mich beschäftigt für eine Weile.
Also ich fand eigentlich relativ viele Märchen ziemlich beängstigend, als ich klein war. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich Zwergnase ganz schlimm fand. Das lag aber, glaube ich, auch an so einer Illustration im Buch. Ich hatte so ein Märchenbuch, wo eben so ein bisschen, naja, so ein bisschen so wie Traumbilder-Illustration war, so ganz surreale. Und da war eben diese traurige Zwergnase und dann waren irgendwelche komischen Figuren und sowas. Das hat mich unheimlich beschäftigt. Und auch, es gab doch so eine Verfilmung von dem Märchen, ich glaube, Der kleine Muck oder sowas heißt das. Das ist irgendwie sowas mit so Schuhen, die dann nicht mehr stehen bleiben, sondern wild durch hier gehen. Das hat mich auch unheimlich beängstigt. Dunkle Erinnerung. Aber also es gibt ein paar Märchen, auch ganz früher Rotkäppchen hat mich sehr beängstigt. Ich war irgendwie, Märchen haben bei mir immer leicht irgendwelche Ängste, das ist ja auch so gedacht. Also siehst du, klassisch, Märchen sollen dir als Kind Angst machen. Ja, Marc, hast du irgendwelche?
Ja, ich habe eine Schlüsselszene meines frühen Lebens. Es war eine Folge Captain Future. Und die spielte wie immer auf irgendeinem Planeten mit unglaublich andersartigen Lebensformen. Und es gab da eine Szene, da haben sich mehrere Gefährten von Captain Future in dieser Höhle schlafen gelegt. Und diese Höhle war aber nicht nur eine Höhle, sondern sie war sozusagen, die Höhle an sich war lebendig. Sie hat sie dann aufgefressen. Und das hat mich als Kind sehr beschäftigt. Also man legt sich in eine Höhle, um dort geborgen und geschützt zu sein und wird dann von der Höhle im Schlaf aufgefressen.
Das, weil man in den offenen Rachen eines Drachens geklettert ist.
Genau, ohne das zu wissen. Und das erschien mir doch sehr link von der Höhle. Und wenn man dann abends wieder einschlafen möchte, stellt man sich natürlich auch die Frage, ist nicht dieser Raum eine Art Fressmechanismus? Und das hat mich sehr beschäftigt. Also ich war nicht sonderlich alt, ich muss so, keine Ahnung, 4, 5 oder sowas gewesen, vielleicht auch 6. Ich kann mich nicht mehr so erinnern, aber dieses Bild von der Höhle, da kamen irgendwelche Tentakelgreifer dann von der Decke und haben die umschlungen und nach oben gezogen.
Das war nicht schön. Das ist dann aber mehr als nur der Rachen eines Drachens. Ja, das ist dann schon sophisticated Fressmaschine.
Das war irgendwie link. Also kein schöner Gedanke. Seitdem habe ich Probleme mit Höhlen.
Mal länger mit so einem Tierfilm als Kind zu kämpfen, wo der wie heißt dieses Viech, was Schlangen frisst? Mungo oder sowas? Mhm. Das sind diese kleinen, wehrhaften Biester, die tatsächlich auch Kobras angreifen und so. Und da war dann halt so, wie die dann miteinander kämpfen und wer da jetzt die Oberhand behält oder der ist der Mungo der most badass Viech von allen, der irgendwie Kobras angreifen kann oder ist das nicht? Und einer wurde dann auch vielleicht von der gebissen und dann war der irgendwie betäubt, aber der kann das Gift dann irgendwie und dann steht er wieder auf und dann habe ich aber nicht geglaubt, dass der das schaffen kann und dann war das irgendwie, also das hat mich auch beschäftigt, also da habe ich auch länger drüber nachgedacht und meinen Eltern dann, glaube ich, eine Menge doofer Fragen gestellt, wie das mit dem Mungo und den Schlangen ist.
Das war bestimmt so ein Marine-Mungo. Ja, das immer ist wieder auch, haben auch einen Doktortitel.
Ich habe mal irgendwann so ein Hörspiel gehört, ich bin nicht ganz sicher, es könnte 3 Fragezeichen sein, aber ich weiß es nicht so genau, wo es irgendwie darum ging, um irgendeinen so Fall, wo ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber es war irgendwie so, dass jemand zum Fenster rausschaut und eine ganz unglaublich grässliche Fratze draußen vom Fenster reinschaut und wo sich dann eben rausstellte, dass tatsächlich da, um ihn von irgendwie aus dem Haus zu verjagen, ein unglaublich hässlicher Mensch engagiert wurde, der nachts um sein Haus schlich und dann quasi sein Gesicht gegen das Fenster gewiss. Und danach hatte ich tatsächlich mehrere Jahre, wenn es dunkel draußen war, hatte ich Angst, aus dem Fenster zu schauen, weil ich dachte, dass ich von draußen eine hässliche Fratze gegen das Fenster presst oder so. Ja. Hat mich geschädigt, eindeutig.
Ja, man merkt's.
Und die Musik von Das Boot, das war auch noch sowas.
Was? Die ist doch toll.
Weiß nicht, da war ich noch ziemlich klein und da hat meine Mutter, fing dann Das Boot an und dann hat meine Mutter gesagt, das ist nichts für euch, da seid ihr noch zu klein für. Und dann bin,
hat
ich,
sich in deinem Kopf
und dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe nur aus dem Wohnzimmer die Musik gehört und die hat bei mir die schrecklichsten Bilder, weil ich eben nur wusste, da bin ich zu klein für, das muss irgendwas ganz, ganz Schlimmes sein. Sowas.
Und deine Eltern hat den Fernseher saumäßig laut aufgedreht.
Ja, also es hat mich dann sehr, hat mich dann verfolgt in meine Träume. Als ich dann später irgendwann das Boot gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das ist schon sehr spannend, aber es war jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ja. Hm. Tja, also uns fällt eine ganze Menge ein dazu.
Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt fast ein bisschen schade, dass die anderen drei nicht hier sind. Ich hätte jetzt gerne noch die Geschichten von denen gehört.
Ja, lustigerweise war es bei mir so, dass als ich die Frage mir so durchgelesen habe, mehrere Mal, ich immer so dachte so, oh, ich weiß gar nicht, ob mir was dazu einfällt. Aber jetzt in dem Moment, wo du anfingst, da kam es dann auf einmal so, ach ja, das und das und das und das. Ja.
Tja.
Tja.
Das hört sich so an, als wären wir alle vollkommen traumatisiert.
Ich glaube tatsächlich, dass traumatisiert das falsche Wort ist an der Stelle. Ja. Also das sind halt solche Sachen, die einen als Kind, die man nicht versteht und ja, die einen dann so lange beschäftigen und man kriegt es halt nicht richtig erklärt und man macht sich dann selbst irgendwelche Erklärungen, die irgendwie falsch oder halbgar sind oder so. Und
ja.
Wenn man dann älter wird und irgendwann durchblickt, dann denkt man sich, oh Gott, was, wie doof war ich denn eigentlich? Und fertig.
Ja, und es ist eben auch diese Frage, wie verarbeite ich Fiktion eben? Also das ist schon auch, das ist jetzt zugegebenermaßen, in den letzten Jahren bin ich ein bisschen abgehärtet, auch dank der Sneak.
Ja.
Ist nicht mehr ganz so schlimm, wie es mal war.
Ja.
Aber noch vor 10 Jahren oder so hatte ich dieses Problem, dass manche Filme, gerade auch so aus dem Horrorgenre und so, mich auf so eine unangenehme Weise dann berührt haben, dass ich hinterher eben dieses Gefühl hatte, ich kann abends nicht den Flur entlang gehen, ohne irgendwie irgendwelche schrecklichen Dinge mir vorzustellen und sowas. Und das eben einfach. Ja, es ist einfach eine Frage der Abhärtung oder eine Frage, wie verarbeitest du ganz eindeutig fiktionale, absurde, grässliche Dinge, die du gesehen hast, oder kannst du die einfach irgendwo wegsperren und sagen, ist mir egal, beschäftigt mich nicht.
Ja.
Ja.
Manche Leute sprechen das auf Band und stellen sie ins Internet, damit andere hören können, um ihre
Probleme
fertig zu werden.
Das wäre völlig absurd, wer macht denn sowas? Das
ist billiger als, billiger
so
als Therapie.
Ist
klar.
Genau.
Ja.
Das ist eigentlich ein offensichtliches Konzept, sollte man mal ausprobieren.
Und manche Leute hören sich das dann auch an.
Ja.
Zum Beispiel der Janosch in der Schweiz, den wir übrigens grüßen wollen. Der hat mir nämlich gestern gesagt, dass er uns hört.
Ja, wir solidarisieren uns mit den verfolgten Deutschen in der Schweiz,
in der Schweiz,
die jetzt dieser bösartigen Gesetzgebung einer kleinen Minderheit unterlegen.
Ja.
Wir holen euch da raus, falls es ernst wird.
Wir schicken Jack Ryan.
Genau.
Okay. Haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges mitzuteilen? Marc, irgendwelche steilen politischen Thesen? Nein, lieber nicht. Halt dir mal den Mund zu, bevor noch irgendwas Gefährliches kommt. Okay. Okay, das war's für diese Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Sehr schön. Das war cool.
Oh,